Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Mehr Sport.
Mehr Sport.
Auf meinsportradio.de. Radsport.
Ab sofort hat der Radsport hier auf meinsportradio.de jetzt auch eine eigene Heimat, ist nicht nur untergekommen in der Sportshow, sondern bekommt ein eigenes Format. Malte Asmus und Lukas Kruse begrüßen euch damit herzlich zur ersten Ausgabe von Radio Tour, dem neuen Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de, sozusagen der regelmäßigen Rundfahrt durch die aktuellen Radsport-Themen. Lukas, was haben wir denn in der Premierensendung zu bieten?
Ja, wir haben die in drei Etappen geteilt und das erste Thema wird Greg, they call him a Klassiker von Avermaet sein, also die Klassikersaison von Greg von Avermaet. Dann Oldie but Goldie, der alte Mann, Alejandro Valverde fährt alles in Grund und Boden und das belgische Wimbledon, die Flandern-Rundfahrt, die werden wir uns auch nochmal angucken, die findet ja am Wochenende statt.
Also, wir haben einiges vor hier in der ersten Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de und wir starten auch gleich mit der ersten Etappe.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Radio Tour, die erste Etappe startet jetzt hier bei unserem neuen Radsport-Talk auf meinsportradio.de mit meinem Kollegen Lukas Kruse und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir schauen, Lukas, mal bei der ersten Etappe auf Greg van Avermaet. They call him a Klassiker, so haben wir es in der Einstiegsphase unserer Sendung genannt. Der Junge ist gerade, was die Klassiker angeht, absolut in Topform. Wir wollen gleich mal drauf gucken, was ihn so stark macht. Aber zum Einstieg, der hatte ja schon eine super letzte Saison, hat die Goldmedaille bei Olympia sich geholt, bei der Tour de France schon auf sich aufmerksam gemacht, den Omloop Het Nieuwsblad gewonnen, bei Tirreno Adriatico abgeräumt. Also man wusste schon im letzten Jahr, was er kann, aber dass er es mit 31 in diesem Jahr nochmal so bestätigt, schon eine kleine Überraschung.
Vor allem, weil er ja im letzten Jahr jetzt nicht unbedingt nur bei den Klassikern auf sich aufmerksam gemacht hat, sondern eben mit Tirreno Adriatico, der Tour und Olympia auch noch wirklich großartige Leistungen bei ganz normalen Straßenrennen gezeigt hat und jetzt eben den Durchbruch auch noch im Klassikerfahren, dass mit 31 da auf einmal so ein Stern aufgeht, das ist, denke ich, auch nicht das Normalste auf der Welt und auf jeden Fall aller Ehren wert und die Art und Weise, wie er schon letzte Saison gefahren ist, die begeistert eben auch die Leute. Sehr offensiv, sehr angriffslustig, nicht so überlegt wie manch anderer Fahrer vielleicht, der dann lieber dreimal noch überlegt, bevor er den entscheidenden Angriff setzt, sondern er macht einfach, ist ein Bauchfahrer, würde ich sagen, und das begeistert und sorgt halt dafür, dass er jetzt vielleicht mit diesem frischen Wind, mit dieser Einstellung eben in dieser Saison dominant ist bei den Klassikern.
Ja, und insgesamt seine Saisonergebnisse lassen ja richtig aufhorchen. Volta de la Comunidad Valenciana, da hat er das Zeitfahren im Team gewonnen dann zum Start und dann ging es bei der Tour of Oman weiter, da hat er dann auch vordere Plätze geholt auf der Etappe 4 zum Beispiel, da wurde er Dritter, ansonsten auch ganz gut mitgeradelt da. Dann ging es los mit dem Omloop Het Nieuwsblad, dem Sieg der Titelverteidigung Ende Februar, dann bei der Tirreno Adriatico, wo es mit der Titelverteidigung nicht geklappt hat, wo er auch ziemlich sauer eigentlich drüber war, aber auch da mit der Mannschaft, mit BMC, das Zeitfahren im Team gewonnen. Ja, und dann in der letzten Woche erst den E3 Harelbeke und dann Gent-Wevelgem. Also im Grunde hat er jetzt dreimal in Belgien schon abgeräumt. Dazu Strade Bianche ist er ja auch noch Zweiter geworden in Italien. Also es sind mega Ergebnisse.
Auf jeden Fall. Drei Saisonsiege lassen sich auf jeden Fall sehen. Er ist auch der erste Fahrer, der eben diese drei Rennen in einer Saison gewinnen kann. Also Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke und eben Gent-Wevelgem. Und auch das zeigt, was für eine unfassbare Ausnahmesaison der jetzt schon fährt. Und wir reden jetzt hier von den ersten drei Monaten der Saison. Und da lassen sich eben einige Top-10-Ergebnisse, einige Podiumsplätze und eben die drei Siege extrem gut angucken. Ja, und wir sind gespannt, was er noch vorhat. Denn die Klassiker Saison neigt sich ja jetzt so doch bald dem Ende. Also im April geht es ja nochmal ordentlich zur Sache. Paris-Roubaix, die Flandern-Rundfahrt jetzt aber erstmal. Und und wie es dann weitergeht nach den Klassikern, das wird spannend, wie er dann eben seine Form auch in die normalen Straßenrennen, in die großen Rundfahrten transportieren kann. Und wenn der so weitermacht, dann könnte das ein extremes Ausnahmejahr von diesem Mann von BMC werden.
Und das mit 31, was ja auch nochmal durchaus bemerkenswert ist.
Ja, das Spätherbst der Karriere. Und wir haben ja so ein bisschen die älteren Herren in dieser Sendung im Programm mit Alejandro Valverde und eben Falavamat. Also das ist zeigt auch, dass man niemals zu alt ist für Radsport und dass man da auch weiterhin definitiv abräumen kann und dass Erfahrung da natürlich, denke ich, auch eine große Rolle spielt. Weil ich denke, ein junger Fahrer, der kann so offensiv fahren, wie er will, er wird trotzdem immer wieder Fehler machen. Und Van Avermaet weiß eben, wann er auf Attacke fahren kann und wann es vielleicht schlauer ist, in der Defensive zu bleiben. Und das zeigt er hier in à la Bonheur und hat eine super Saison auf jeden Fall. Und wie gesagt, ist ja nicht umsonst Top-Favorit auch bei der Flandern-Rundfahrt. Und er hat die Rolle ja auch selber schon zur Genüge angenommen und hat gesagt, das Einzige, was ihn stoppen kann, wäre ein Sturz. Mhm. Also der ist selbstbewusst wie sonst was und kann man mit drei Klassikersiegen aber auch sein.
Definitiv. Auf die Flandern-Rundfahrt gehen wir ja gleich nochmal gesondert ein in der dritten Etappe unserer Sendung. Jetzt bleiben wir nochmal bei Van Avermaet und hören mal rein, was er nach Gent-Wevelgem im Siegerinterview gesagt hat.
Yeah, for sure. Camel is always a point where everybody wants to go, and I felt really strong up there. And then hopefully, hope to get a good group with me, and that's what it happened. And then we went away with five strong guys. And for me, the race was really perfect. I was happy how it went, and I was not expecting to win this one, but I'm really happy to have it again.
Ja, er hat es also gewonnen am Ende. Gent-Wevelgem hat gesagt, er hatte eine gute Gruppe erwischt, die ihn dann auch letztlich mit begleitet hat zum Sieg, die auch ja zusammengearbeitet hat. Was man auch sagen muss, sein Team insgesamt, das waren jetzt ja nicht nur Teammitglieder von ihm, die ihn dann zu Gent-Wevelgem zum Sieg am Ende getragen haben, das waren ja auch noch von anderen Mannschaften welche, mit denen er da zusammengearbeitet hat, aber das Team BMC, das unterstützt ihn auch gut.
Genau, die haben es halt alles ausgelegt auf Greg Van Avermaet. Also da gibt's jetzt kein Konkurrenzdenken, sondern er ist einfach unangefochten die Nummer 1 im Team, wenn es um die Klassiker geht. Alles wird für ihn aufgeopfert. Jeder fährt für den Kapitän Van Avermaet und das macht es eben aus. Und dann hat er eben noch starke Fahrer, die zeigen, ja, was sie eben auch als Helfer drauf haben und die ihn da extrem fördern und die eben ihn in die Position bringen, in die er sein muss. Und dann hat er eben auch noch dieses Ausnahmekönnen, um das die gute Arbeit des Teams dann eben noch zu vergolden. Und das hat er in dieser Saison perfektioniert. Ich denke, das Team ist einfach auch so schon immer gut drauf gewesen. Und er hätte auch schon früher große Erfolge feiern können. Aber jetzt passt eben einfach endlich alles zusammen. Und somit ist 2017 einfach sein Jahr. Und ich denke, das Potenzial war schon immer da. Aber irgendwann passt dann eben jedes Zahnrad ins andere. Und das ist dann in diesem Jahr der Fall. Und das fängt eben bei den Helfern an und geht dann über seine Fahrweise und das Verhalten der anderen Fahrer im Peloton natürlich weiter.
Aber was natürlich auch ein Problem ist, vielleicht dann fürs nächste Jahr oder auch für die nächsten Rennen. Man weiß jetzt, was er kann, was er will und wie er vor allen Dingen auch zu Werke geht. Er ist jetzt auf einmal der Gejagte und das ist ja auch etwas oder eine Rolle, in der sich zum Beispiel auch Peter Sagan momentan wiederfindet. Weltmeister, wir wissen alle, was er in der letzten Saison geleistet hat, auch bei der Tour de France ja immer wieder geleistet hat und zu leisten imstande war. Der hat es jetzt auch immer wieder schwerer, denn er ist mittlerweile der Gejagte und man will ja auch nicht unbedingt, dass er regelmäßig abräumt. Man versucht jetzt ja auch von Seiten der anderen Mannschaften, ihn am Siegen zu hindern.
Ja, zu hindern, indem man dann einfach eben wie jetzt am Wochenende die nicht wirklich viel Arbeit für ihn macht, weil man weiß, wenn man mit sich zu sehr verausgabt und dann in ein schnelles Finish geht, dann ist Sagan einfach nicht zu schlagen. Also da wäre selbst Van Avermaet, glaube ich, in einer Rolle, in der er nicht gerne sein möchte. Wenn sie den Sagan mit ins Finale nehmen und das wird im Sprint entschieden, dann ist gegen den eigentlich echt kein Kraut gewachsen. Und nun muss Sagan halt zeigen, dass er den Charakter hat, dass er das kann. Ich meine, das war ja bei Cancellara oder Tom Boon auch nicht anders. Die hatten die gleichen Probleme, die wurden dann auch irgendwann immer weniger unterstützt, weil man eben wusste, wenn wir denen helfen, dann haben wir eh keine Chance. Und das ist nicht besonders einfach für einen Fahrer, ist vielleicht auch nicht besonders schön, aber es ist natürlich auch verständlich, denn jeder versucht irgendwie die maximalen Erfolge zu feiern. Was Van Avermaet von Sagan ein wenig unterscheidet, würde ich sagen, ist das Team. Denn das hat er mehr als Sagan, denn Bora Hansgrohe ist das erste Jahr in der World Tour. Man ist noch nicht ganz so erprobt auch, was die ganzen Rennenabläufe angeht und so. Also bei Bora Hansgrohe, da fehlt einfach noch so das ganz, ganz große Team. Ich will es jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ich meine, Sagan hat auch schon seine guten Platzierungen eingefahren, aber es ist definitiv schwächer als BMC und das macht es für Sagan natürlich schwerer.
Und Sagan, weil wir eben ja darüber gesprochen haben, dass die anderen ihn so ein bisschen hindern oder ihn zumindest nicht unterstützen bei der Jagd nach weiteren Titeln, sondern auch ein bisschen davon profitieren wollen, wie er vielleicht auch ziehen kann. Der hatte im Anschluss an Gent-Wevelgem sich vor allen Dingen über Niki Terpstra ein bisschen aufgeregt. Wir hören da auch mal rein.
I don't know what Terpstra wanted to do, because he attacked to go in the breakaway after he don't want to work. Then this is just one example how you can lose the race against me. What I can do, I am not his teammate. Like, I gonna work for what? After to beat me in the sprint? And I could decide the day who can win.
Ja, er will ja auch nur nicht für andere arbeiten, kann man ja auch verstehen, aber er war doch sehr angefressen, dass man ihn eben nicht auch unterstützt hat oder dass da eben keine gemeinsame Arbeit war, um eben zusammen dann auch vielleicht in der Endphase doch nochmal eine andere Entscheidung herbeizuführen.
Ja, das ist wie gesagt auch ein bisschen schade, also das ist nun mal jetzt nun seinen großartigen Qualitäten geschuldet, aber ich muss sagen, die Art und Weise, wie er damit umgeht, war ja trotzdem irgendwie relativ lustig und relativ selbstbewusst, also er weiß ja auch, was er kann und ich glaube, er weiß auch, warum das so ist und ja, er muss sich damit jetzt eben abfinden und damit lernen, umzugehen. Sein Team wird ihm dabei definitiv im Laufe der Zeit auch immer mehr zur Seite springen können. Und ich denke, sowas wird es immer geben. Ich denke, irgendwelche kleineren Rundfahrer werden sich auch nicht in den Dienst von Christopher Froome oder Alberto Contador stellen an einem Berg. Also das ist nun mal einfach so, dass man im Rahmen seiner Qualitäten handelt. Und Sagan ist ein Ausnahmetalent, ein Ausnahmekönner. Und da ist dann eben schwer für ihn. Und damit muss er umgehen lernen. Und das wird in dieser Saison vielleicht noch nicht, aber ich denke, in der nächsten Saison wird er da auch schon ganz anders mit umgehen können und dann wieder, ja, ganz alleine die Weltelite da dominieren und wird dann da auch wieder vielleicht auch drüber stehen über solchen Situationen. Aber wenn es noch neu ist, ist das natürlich immer schwer.
Aber er sagt auf jeden Fall, er zieht da auch Kraft raus. Wir hören mal rein.
It's not disappointment. I am more motivated because if you are winning always, then you maybe lose motivation. Now I am motivated to take some victory. But still, you know, against everybody is not sport. This is just I don't know, very cheap game.
Ja, es wird auf jeden Fall noch motivierter dadurch, wenn er auch mal nicht gewinnt, dann wird er noch hungriger. Sagan bei Bora Hansgrohe, ja vielleicht der tonangebende Mann, Van Avermaet bei BMC, der Mann, der Chef ist. Quickstep Floss zum Beispiel als Team, wo wir nochmal auf die Klassikersaison so generell schauen. Das ist ein sehr vielseitiges Team, die haben unheimlich viele Möglichkeiten, die haben nicht nur den einen großen Leader, auf den alles abgestimmt ist.
Das macht sie tatsächlich sehr, sehr stark, aber das zieht sich ja nicht nur durch die Klassikersaison, sondern das zieht sich ja durch alles. Wer da schon alles Siege einfahren konnte, das ist wirklich der Hammer. Tom Boonen hat schon einen Saisonsieg, Fernando Gaviria hat gewonnen, Marcel Kittel hat gewonnen, Philippe Gilbert jetzt auch. Also da sind unfassbar große Namen, viele große Namen, die da in dem Team eine Rolle spielen. Und so fährt Quickstep auch. Also egal, wer jetzt am Ende oben auf dem Podest steht, eigentlich muss man in jedem Rennen sagen, dass Quickstep irgendwie die Arbeit macht, dass das Feld dominiert, die entscheidenden Attacken werden auch meist mit von Quickstep initiiert, also das ist wirklich unfassbar, was die zeigen und das macht sie eben auch unberechenbar und das wird sich auch definitiv noch irgendwann bezahlt machen, bislang noch nicht so doll bei den großen Klassikern, aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis dann eben die großen Klassiker auch gewonnen werden, weil das ist wirklich schwer auszurechnen einfach. Wen sie denn heute wohin schicken und wenn einer dann doch einbricht, dann ist gleich der nächste da. Das ist wirklich stark und das macht Team Quickstep aus und das zieht sich, wie gesagt, durch die ganze Saison. Ist ja bislang das mit Abstand erfolgreichste Team in dieser Saison, was die Siege angeht. Ich glaube, 18 sind es mittlerweile. Wir hatten da in der Sportshow schon drüber gesprochen. Es ist das ist wirklich stark und zeigt einfach, wie vielseitig das Team ist, weil es nicht ein Fahrer ist, der alles da in Grund und Boden fährt, sondern ganz viele. Und das ist, denke ich, gerade bei den Klassikern, wo so viel passieren kann, Stürze, Defekte oder eben auch mal ein schlechtes Timing, da ist sowas ganz wichtig.
Bei Katjuscha ist es ein bisschen anders. Die sind relativ glücklos in dieser Saison, das Team unter anderem mit Toni Martin. Viele Stürze, es passt irgendwie noch nicht so richtig, da muss noch einiges mehr ineinander greifen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat natürlich Alexander Christoph gestern erst die zweite Etappe der drei Tage von Depan gewonnen, hat sich damit nochmal ein bisschen Selbstvertrauen geholt. Der hat ja auch schon Siege, so ist es ja nicht. Aber der ganz große Wurf ist ihm eben bislang auch noch nicht geglückt und ist immer einfach ein bisschen hinter der Weltspitze weg. Er hat auch selber gesagt, dass in dieser Saison einfach irgendwie noch das Quäntchen Glück fehlt, aber er ist auch da motiviert, dass irgendwann der Knoten platzt und er dann einfach den perfekten Tag erwischt und dann gleich alles wieder in Grund und Boden fahren kann. Ich denke, er ist so ein kleiner Schläfer, der bislang noch nicht so richtig durchgebrochen ist in dieser Saison, aber der an einem perfekten Tag auch definitiv alle anderen schlagen kann. Und denn wie gesagt, bisher war es viel Pech und irgendwann ist auch eine Pechsträhne mal vorbei und dann ist eben Christoph eine große Waffe oder halt auch Toni Martin, der auch viele Freiheiten hat bei Katjuscha und auch ja bei Klassikern gerne mal angriffslustig sich zeigt und auch auf den können wir aus deutscher Sicht natürlich sehr gespannt sein.
Also das sind wir auf jeden Fall auch, werden das natürlich auch weiter beobachten, auch was Greg van Avermaet macht. Wir werden ja auch gleich noch auf die Flandern-Tour oder Flandern-Rundfahrt eingehen. Vorher geht es aber auf die zweite Etappe bei uns bei Radio Tour, unserem Radsport-Talk hier auf meinsportradio.de und da steht der alte Mann erstmal im Mittelpunkt. Nicht ich, sondern Alejandro Valverde.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise. Unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Wir starten die Etappe 2 hier bei Radio Tour, unserem Radsport-Talk auf meinsportradio.de mit Lukas Kruse und Malte Asmus und wir schauen auf Alejandro Valverde. Der ist ja mittlerweile 36 Jahre alt, immer noch erfolgshungrig, jetzt erst bei der Tour of Catalonia erfolgreich gewesen, das Ding nach 2009 das zweite Mal gewonnen und das vor allen Dingen mit Wut im Bauch. Wir haben in der Sportshow drüber berichtet, Lukas, Wut im Bauch, weil es beim Zeitfahren nämlich einige Probleme gab mit seiner Mannschaft.
Genau, Joaquin Rojas war der Übeltäter, wenn man einen ausmachen möchte. Der hat nämlich beim Mannschaftszeitfahren zwei seiner Kollegen mal in einem Anstieg einen kleinen Schubs gegeben und das ist nun mal nicht erlaubt. Und dann gab es eine Strafe, wobei wir die Umstände auch schon ausführlich besprochen haben, die da eher unglücklich waren von Seiten der Veranstalter. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht mehr reden. Auf jeden Fall war dann nicht mehr der Siegprogramm, sondern Platz 3 nach dem Mannschaftszeitfahren und ein bisschen Rückstand eben. Und das hat Valverde dermaßen motiviert, dass er gleich mal 3 Tagessiege rausgehauen hat. 3., 5. und 7. Etappe hat er gewonnen. Die Gesamtwertung, der hat da wirklich alles in Grund und Boden gefahren. Auf der 6. Etappe war er noch Zweiter. Also wirklich unfassbar, was der alte Mann da gezeigt hat. Bei allem Respekt natürlich.
Du darfst das sagen.
Ich darf das sagen, genau. Da waren auch noch Fahrer wie Alberto Contador oder Chris Froome am Start und die hat er einfach komplett abgehangen, den jungen Burschen, die sie ja im Vergleich dann doch noch sind, wobei ich glaube, Contador ist mittlerweile auch Ü30, ja. Trotzdem jünger als er und den hat er einfach mal gezeigt, wo der Hammer hängt und wirklich unfassbar, ist der erfolgreichste Fahrer in diesem Jahr mit 7 Siegen und das mit 36, wie gesagt, der ist bislang auf jeden Fall vielleicht nicht die Überraschung, aber der Fahrer der Saison.
Und das nur mal zum Vergleich, 7 Siege hat Valverde in diesem Jahr schon eingefahren, das gesamte Team Sky im Jahr 2017 hat erst 8 Siege, also der hat da schon eine wirklich, wirklich beeindruckende Leistung bisher leisten können, vor allem die beide Mehretappen Rennen, die er gestartet ist, oder bei denen er gestartet ist, die hat er am Ende auch geholt.
Ja, das muss man auch erstmal schaffen, dass man eine 100%-Quote da aufweisen kann. Eben die Katalonien-Rundfahrt und die Andalusien-Rundfahrt hat er beide gewonnen. Davor noch die Vuelta a Murcia, das ist ein Eintagesrennen. Da hat er seinen ersten Saisonsieg gefeiert und seitdem ist er wirklich on fire. Hat ja auch dieses Jahr seinen 100. Profisieg geholt, also auch noch ein Jubiläumssieg und ein beeindruckendes Jubiläum. Mhm. Und ja, Alejandro Valverde ist in aller Munde und wenn das so weitergeht, dann macht er auf jeden Fall auch da seinem anderen Rundfahrer im Team, dem Nairo Quintana, ordentlich Konkurrenz, ja. Und die werden sich's dann ordentlich geben. Und dann wird's natürlich auch die Frage sein, wer geht zu welcher Rundfahrt, wer ist besser in Form? Und bislang doch noch tatsächlich der Valverde der Stärkere.
Ja, mal gucken, wie lange er das dann mit seinen 36 Jahren wirklich noch durchhalten kann in diesem Jahr. Er hat ja vor allen Dingen bei der Vuelta von Andalusien nicht nur das Gesamtklassement entschieden, sondern auch die Punktewertung auch noch gewonnen.
Auch noch mal. Ja, und jetzt bei der Katalonien-Rundfahrt auch noch die Bergwertung. Also der hat wirklich Lust, alles zu gewinnen, egal wie, egal wann. Und das ja, das zeigt, wie erfolgshungrig der noch ist. Ich meine, der hat so viel gewonnen in seiner Karriere und will jetzt trotzdem immer noch den Tagessieg und gibt sich auch ungern mit einem zweiten Platz zufrieden, egal wie es dann in der Gesamtwertung aussieht. Das ist wirklich beeindruckend, wie man so lange in diesem Sport sein kann und dann immer noch ja einfach dabei ist vorne und motiviert ist, auch nicht nur Zweiter zu werden, sondern auch Erster. Und er ist vielseitig. Das macht ihn auch aus. War auch schon in einem Einzelzeitfahren auf dem Podest. Bergrennen kann er sowieso, egal wie lang der Anstieg jetzt ist. Also der ist wirklich eine Allzweckwaffe, die Movistar da in ihren Reihen hat und das ist beeindruckend.
Macht ihn natürlich auch zum Anwärter auf einen Titel bei den großen Rundfahrten. Hat ja auch mit Nairo Quintana noch einen zweiten Mann im Team drin, der ja auch entsprechende Ambitionen hat. Kommen die beiden sich da in die Quere?
Ich denke, dass man das schon ganz gut regeln kann, dass einer der beiden halt Kapitän ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie beide zusammen auf eine Rundfahrt schicken werden, sondern dann eher den Jungspund Soler, der ja Dritter geworden ist bei der Katalonien-Rundfahrt und da dann mal gezeigt hat, was so geht. Bei Movistar ist ein junger Nachwuchsfahrer. Also ich denke eher, dass der dann als kleiner Co-Kapitän mitgeschickt wird und nicht der zweite Top-Fahrer. Quintana, wie gesagt, bisher noch nicht so überzeugend wie Valverde. Auf jeden Fall aber auch mit 4 Siegen schon stark dabei. Ja. Also die beiden zusammen schon 11 Siege. Auch das unfassbar. Wenn man das mit Team Sky nochmal vergleicht, 8 Siege, da kann man schon den Hut vorziehen. Mhm. Aber Quintana, muss man auch sagen, hatte bisher weniger zu tun mit den ganz, ganz Großen. Also ist dann bei Tirreno Adriatico gestartet, während eben zum Beispiel Contador bei Paris-Nizza am Start war. Also die Konkurrenz, ohne den jetzt zu nahe zu treten zu wollen, den die bei Tirreno Adriatico gestartet sind, aber das Feld war bei Paris-Nizza einfach besser besetzt und Quintana hat sich also noch nicht so messen müssen mit Contador, mit Froome und Co. Das heißt, da wird sich noch muss man noch abwarten, wie gut der wirklich in Form ist, aber Valverde, wie gesagt, hat jetzt alle geschlagen eigentlich. Der kann zumindest unter das erste Saisondrittel schon mal einen positiven Schlussstrich ziehen.
Und das können Contador, Nibali und Froome eben noch nicht, weil die sind noch ohne Sieg in 2017, also die haben noch ein bisschen was nachzulegen, wie auch Team Sky noch nachzulegen hat. Nicht nur in diesen Doping-Enthüllungen, beziehungsweise in diesem Doping-Verfahren, was da in England anhängig ist, sondern auch taktischer Natur. Und das hat sich auch bei der Tour von Katalonien nochmal wieder bewiesen, vor allen Dingen auf der 6. Etappe.
Genau, da sind sie nämlich, da gab es in einer Abfahrt wurde das Feld gespalten und Team Sky hat es nicht geschafft, auch nur einen Fahrer in die Topgruppe zu schicken. Und die ganzen anderen Favoriten, Contador, Valverde und Co., waren eben vorne. Und Froome ist dann weiterhin rumgedümpelt. Und das muss man sagen, er war einfach schlecht positioniert. Viel zu weit hinten im Feld, dann komplett unaufmerksam und hat dann 25 Minuten auf Valverde verloren. Das ist wirklich, also ja, das sind im Radsport sind das Welten. Und hat damit diese Rundfahrt komplett abgegeben. Er war davor Zweiter. Es sah so aus, als würde er jetzt endlich sein erstes Top-Ergebnis holen können. Aber das fehlt eben noch in 2017 bei Chris Froome. Das gab es bei der Harold-Sun-Tour schon, wo dann die beiden Helfer der der Teams das unter sich ausgemacht haben, diese Rundfahrt, weil auch Froome da nicht so richtig aufmerksam war. Und 2016 bei der Vuelta gab es auch schon so eine Situation. Da hat Froome nämlich den Gesamtsieg an Quintana verloren, auch weil er nicht aufmerksam genug war. Und das hat auch der Teamchef oder der Sportdirektor bei der Katalonien-Rundfahrt zugegeben, dass das eine große Schwäche ist, die Sky hat. Und das ist nämlich dieses aufmerksam Fahren, sich da gut einbringen in die entscheidenden Rennsituationen und dass man aber daraus lernen wird, damit das bei den großen Rundfahrten nicht passiert. Das ist zu hoffen und da möchte man auch dran glauben, so dominant wie Froome die letzten Jahre bei den großen Rundfahrten war. Aber der Saisonbeginn ist wirklich bislang überhaupt nicht der von Chris Froome.
Ist das vielleicht auch das Problem, dass die sich so einseitig vor allen Dingen auf die Tour de France kaprizieren?
Das ist durchaus möglich, dass das so ein bisschen den Fokus von den anderen Rennen wegnimmt und er alles andere nur als Einrollen sieht und dass dann natürlich die Motivation nicht so gut ist. Ich meine aber, das machen ja andere eigentlich auch. Zum Beispiel Alberto Contador legt ja seinen Fokus auch immer auf die großen Rundfahrten und hat sich trotzdem bei Paris-Nizza eine extrem spannende Aufholjagd da geleistet mit Sergio Luis Hinao. Also man muss sagen, von den drei, Nibali, Contador und Froome, ist Contador auf jeden Fall am nächsten dran an dem ersten großen Sieg oder an dem ersten Sieg überhaupt in dieser Saison. Von Nibali hat man generell noch nicht so viel gesehen in dieser Saison, der ist mir irgendwie noch gar nicht so richtig untergekommen. Bei der Vuelta a San Juan war er am Start, aber ansonsten haben wir von ihm noch nicht wirklich was gehört. Der hat ja auch das Team gewechselt, fährt jetzt für Bahrain Merida. Mal gucken, wie seine Saisonplanung sich so weiter ansteht. Der Giro ist ja bald und da wird ja Nibali auf jeden Fall gewinnen wollen. Aber Froome bislang weit weg von Gut und Böse. Wie gesagt, hat auf den Bergetappen angedeutet, dass er in Form ist, aber wenn dann der Fokus so fehlt und er die Rundfahrt in einer Abfahrt verliert, das ist schon für einen Profi, für seines Formats, echt enttäuschend.
Also werden wir auch weiter im Blick behalten, natürlich auch hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de und in der werktäglichen Sportshow immer 9 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr natürlich wie auch Radio Tour als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite und bei iTunes zu finden. Und da werden wir den Radsport weiter verfolgen, sind aber natürlich noch lange nicht am Ende hier der heutigen Ausgabe, dieser ersten Ausgabe von Radio Tour. Wir legen gleich einen ganz kurzen Zwischensprint ein mit Kurznews und dann geht's auch weiter mit der dritten Etappe und dann geht's auch noch mit über einen Ausblick auf die Flandern-Rundfahrt 2017. Gleich mehr.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir setzen jetzt hier bei Radio Tour auf meinsportradio.de zum Zwischensprint an. Kurznews aus der Radsportszene. Und wir schauen zunächst auf Bradley Wiggins und das Team Sky. Bradley Wiggins, der ist ja zurückgetreten, hat sich jetzt aber trotzdem zu diesen ganzen Doping-Enthüllungen rund um Sky, diese Vorwürfe, die ja unter anderem Gegenstand einer Untersuchung auch durch das britische Parlament sind, geäußert und hat bei den Kollegen von Sky Sports gesagt, in der Sendung Soccer AM, dass diese Marginal Gains, die der Teamchef der Sky-Mannschaft immer wieder anführt, für die Erfolge der Sky-Mannschaft in den letzten Jahren eigentlich nichts anderes sind als Schwachsinn. Er glaubt da nicht dran. Er glaubt eher, dass Leistung und wirklich die Hingabe zur Leistung der Hauptgrund sind und nicht irgendwelche technischen Spielereien, die dann so in Nuancen am Ende über den Sieg oder die Niederlage entscheiden. Und Bradley Wiggins hat sich in der Sendung auch zum Thema Doping-Enthüllung geäußert und gesagt, er wird bald was sagen und dann wird es einige sicherlich schocken.
It's been horrible, but fortunately there is an investigation going on. Yeah. It's the worst thing to be accused of when you're a man of my integrity, if you like. Yeah. What I believe anyway, and you know that what I've done to get to where I am today. But fortunately it's an investigation, and I would obviously can't say too much because that will, you know, run its course, and then I'll have my say.
Yeah, eventually you're going to get to have your say.
Yeah, definitely. I mean, there's a lot to say.
Yeah.
And it's going to shock a few people.
Also, es wird einige schocken, wenn er dann wirklich auspackt. Lukas, sind wir gespannt, oder?
Auf jeden Fall. Wir hatten ja die ganze Geschichte schon mal ausführlich in der Sportshow behandelt, worum es da eigentlich geht. Und ja, wir hoffen mal, dass er da uns nicht so doll schockt, denn Dopingskandale schaden dem so doch so schönen Radsport doch immer sehr. Und wir hatten ja gehofft, dass wir die großen Dopingphasen so ein bisschen hinter uns gelassen haben und sind natürlich trotzdem aber gespannt, denn wir wollen einen sauberen Sport. Das heißt, aufgeklärt werden muss es, auch wenn man es nicht hören will. Und ja, wir sind gespannt, was er zu sagen hat und wann er sich meldet und wie handfest dann das alles ist, was er da sagt. Das ist ja auch immer schwierig. Vielleicht hat er da auch einfach nur eine Rechnung offen mit irgendjemandem. Das weiß man immer nicht. Wir müssen da ein wenig geduldig sein, denke ich.
Das sind wir auf jeden Fall auch und haben noch eine News. Lukas, es geht um Nasser Buhani.
Genau, der fährt ja für Cofidis und hat gerade seinen Vertrag verlängert. 2019, das ist jetzt das Ende seines Vertrages und er verdient in der Zeit bis 2019 1,5 Millionen Euro pro Jahr, was ja auch echt schon ein stattliches Gehalt ist. Und er hat auch gesagt, was seine Ziele sind. Er möchte nämlich auf jeden Fall bei der Tour de France zeigen, dass er einer der besten französischen Sprinter, wenn nicht sogar der beste französische Sprinter ist und möchte da Etappensiege feiern. Und ja, wie realistisch diese Einschätzung ist, das wird sich zeigen im Laufe der Saison. Ich glaube da nicht so dran, bin da ein bisschen skeptisch. Da ist die Konkurrenz dann doch ein bisschen stärker, aber vielleicht überrascht er uns ja alle motiviert von den 1,5 Millionen, die er verdient und rast da allen davon.
Wir werden auch das natürlich überprüfen hier auf meinsportradio.de, sowohl in der Sportshow als auch in unserem neuen Radsport-Talk Radio Tour. Und den setzen wir auch gleich fort mit dem Ausblick auf die Flandern-Rundfahrt 2017 am Wochenende. Vorher aber noch der Hinweis, macht mit bei Anstoß unserer Charity-Aktion auf meinsportradio.de, unterstützt Benedikt Hövedes und meinsportradio.de in dem Wunsch, Gutes zu tun und dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland zu helfen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist eigentlich nur, kauft Lose für unsere Tombola und gewinnt tolle Preise, unter anderem einen signierten Radsporthelm von André Greipel. Das ist doch was für euch, oder?
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Manuela Schmermund und bin Paralympicsiegerin im Luftgewehrschießen und auch Gewinnerin weiterer Medaillen bei diversen Spielen. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stelle hierfür ein wunderschönes blaues Schwitzerhandtuch zur Verfügung, was ich bei mindestens 4 der letzten 5 Spielen benutzt habe und was noch mit echtem Schmermi-Schweiß getränkt ist. Und dazu noch ein total schönes Maskottchen von London, den Mandeville. Ihr werdet euch sicherlich an das Einäugige etwas erinnern. Oder gewinne einen der zahlreichen anderen Preise. Unter anderem vom 1. FC Köln. Macht mit, denn jedes Los hilft und erhöht gleichzeitig eure Gewinnchancen.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauft ihr jetzt für nur 1 Euro dein Los oder spende direkt. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Etappe 3 bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de mit Lukas Kruse und Malte Asmus. Und wir schauen voraus auf die Flandern-Rundfahrt vom Wochenende. Historische Rundfahrt und vor allen Dingen auch eine historische Strecke, auf der gefahren wird. Seit 1913 wird dieses Rennen durch Flandern ausgetragen. Ein Journalist hatte es erfunden, Karel van Wijnendele. Der hat sich das Ganze ausgedacht und die Flandern-Rundfahrt ist für Belgier sowas ähnliches wie Wimbledon für Tennis oder wie Royal Ascot für Briten. Also das ist einfach ein wirkliches Monument, Lukas, oder?
Ja, zählt ja auch nicht umsonst zu den 5 großen Radsportmonumenten. Also das ist, denke ich, das Highlight für jeden belgischen Fahrer und für jeden Klassikerfahrer, neben natürlich Paris-Roubaix und dem Wallonischen Pfeil und solchen Sachen. Aber da gibt's auf jeden Fall wenig, was man lieber gewinnen möchte als Klassiker-Spezialist und als Belgier. Und ja, das fing auch schon früh an. Der erste Sieger, nämlich 1913, war auch schon ein Belgier. Paul Demont in dem Fall. Und ja, die Belgier, wie gesagt, eine Erfolgsgeschichte eigentlich. Kleine Makulatur, seit 2012 hat keiner mehr gewonnen dort in Belgien und das war Tom Boon damals, der ja jetzt auch nochmal Ambitionen angemeldet hat, neben Greg van Avermaet. Also die Belgier jetzt in den letzten Jahren nicht so erfolgsverwöhnt insgesamt, aber wenn man sich die Siegerliste anguckt, sehr viel schwarz-gelb-rot. also sehr viel die belgische Fahne, viele Dreifachsiege natürlich auch, also das ist doch eine Erfolgsgeschichte und eine, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann.
Also 114 Jahre gibt es das Ganze schon, war natürlich unterbrochen durch die Weltkriege, ist klar, da wurde natürlich dann nicht Rad gefahren. In den 50er Jahren wurde auch ein Großteil schon auf nicht gepflasterten Wegen gefahren, das ist ja sowieso für belgische Strecken auch durchaus verbreitet in diesem Jahr auch, oder?
Genau, also in den 50er oder bis zum 50er Jahren lag es halt hauptsächlich daran, dass auch durch den Krieg einfach viele Straßen nicht im besten Zustand waren. Und das hat sich dann einfach bewährt, möchte ich fast sagen. Und deshalb gab es da eben nicht gepflasterte Straßen, die da schon befahren wurden. Und das hat so ein bisschen dann den Mythos der belgischen Klassiker ins Leben gerufen. Und jetzt natürlich auch wieder einige dieser Kopfsteinpflasterpassagen, 5 an der Zahl, so zwischen 1,3 und 2 Kilometern lang, und die werden auch wieder ordentlich die Fahrer auf die Probe stellen, da muss man aufmerksam sein und da kann es dann auch wieder zu starken Stürzen kommen.
Das gab es ja in den letzten Jahren auch immer wieder Stürze, die dann auch so die ein oder andere Favoritenrolle dann zum Platzen gebracht haben, also gerade wenn das Wetter vor allen Dingen umschlägt, wenn es dann doch nass wird, dann wird das ganz schön seifig auf den nicht gepflasterten Wegen, aber eben auch auf diesen Kopfsteinpflasterpassagen, da ist es dann ganz, ganz schwierig, da auch noch das Gleichgewicht zu halten, wenn man eben nicht 100%ig konzentriert ist. 2 deutsche Sieger hat es auch gegeben in der Geschichte. Natürlich Rudi Altig 1964, aber auch in den 2000er Jahren gab es einen deutschen Sieg.
Steffen Wiesemann heißt der Gute. 2004 ist jetzt vielleicht ein Name, den man nicht ganz so präsent vor Augen hat. Der ist fürs Team Telekom gefahren, hat 5-mal die internationale Friedensfahrt gewonnen und die Flandern-Rundfahrt damals aus einer Ausreißergruppe das für sich entschieden. Also wirklich auch eine kleine Überraschung, dass man den Namen da findet. Aber der hat es halt gewonnen. Und jetzt wollen die Deutschen natürlich ihren nächsten Flandern-Sieger haben. Und ich denke, da ist John Degenkolb, denke ich, am allerersten zu nennen, der da gute Chancen hat, eventuell endlich sein Klassiker-Portfolio weiterzufüllen mit Erfolgen.
Hat ja bei einigen Rennen in den letzten Wochen immer so am Podium oder an Platz 1 auch geschnuppert. Es hat immer nicht so ganz geklappt, so ein bisschen was fehlte. Wäre natürlich jetzt ein schönes Ding, wenn er das bei der Flandern-Rundfahrt schaffen könnte. Ihm wollen aber natürlich einige dabei in die Quere kommen. Du hattest Tom Boonen schon angesprochen, der 2012 der letzte belgische Sieger war. Der fährt ja in diesem Jahr zum letzten Mal die Flandern-Rundfahrt, weil er nämlich bei Paris-Roubaix dann in der Woche drauf seine Karriere beenden will. Und das möchte er ja gerne auch mit einem Sieg. Aber ich glaube, gegen Doppelschlag hätte er auch nichts einzuwenden.
Nee, er hat auch ganz klar gesagt, dass er aus den nächsten 3 oder aus seinen letzten 3 Rennen 2 Siege haben möchte, und diesen Plan hat er auf jeden Fall noch nicht aufgegeben, und ich denke, dass anders als bei den anderen Klassikern, wo wirklich man versucht hat, möglichst vielseitig zu fahren, jetzt bei den beiden auf jeden Fall versucht wird, bei Team Quickstep alles für Tom Boonen zu geben, dass er sich da den Sieg holen kann. Natürlich nur, solange es Sinn macht. Also wenn er aussichtslos irgendwann abgeschlagen ist, dann denke ich, wird man von dem Plan auch abkommen. Und dann hat man die zweite Waffe, Philippe Gilbert, der ja eben gerade bei den 3 Tagen von Depan weit vorne ist, mit fast einer Minute Vorsprung auf Platz 2 und sich da eben auch seinen ersten Saisonsieg geholt hat auf einem Rennen, was man mit einem Klassiker vergleichen kann. Also der ist definitiv die zweite große Waffe von Quickstep, also die mit einer Doppelspitze auf jeden Fall in der Favoritenrolle.
Und die Belgier, die haben ja sowieso noch Greg van Avermaet dann am Start. Wir haben ihn ja eingangs dieser Sendung schon charakterisiert, über seine Leistung in dieser Saison gesprochen, und er natürlich nach dieser Siegbilanz in den letzten Wochen absoluter Top-Favorit, auch für einen Sieg bei der Flandern-Rundfahrt, und da hat er sich selbst auch schon zu bekannt zur Favoritenstellung und zur Favoritenrolle, und das hat er nach seinem Sieg bei Gent-Wevelgem nach der Siegerehrung gesagt.
Yeah, probably, yes. I think I cannot say anymore, I'm not the favorite anymore, but for me it's an amazing feeling. Like I said, I tried so many times to win here, and now I get it all in one season, so it's a wonderful feeling and gives extra confidence for Flanders.
Und die braucht er auch, denn im letzten Jahr war er ja auch vorne mit dabei gewesen über weite Strecken, ja, und dann kam irgendwann der Sturz.
Genau, da hat fast das komplette Team BMC einmal lang gemacht. Der Sturz, glaube ich, durch einen kleinen Rempler ausgelöst. Van Avermaet dann mit, ich glaube, es war damals ein Schlüsselbeinbruch, lag er da auf der Straße und hat seinen Helm wütend weggeworfen. Ich habe mir das Rennen nämlich gestern in Vorbereitung nochmal angeschaut, war in Tränen aufgelöst. Also der hatte sich da definitiv auch im letzten Jahr schon mehr ausgerechnet und hat deshalb also noch eine Rechnung offen. Und wie das mit offenen Rechnungen so aussieht, hat ja Alejandro Valverde schon gezeigt, mit Wut im Bauch ist da einiges möglich. Also vor Greg van Avermaet sollte man sich weiterhin auf jeden Fall in Acht nehmen. Und der möchte eben seine großartige Saison mit diesem Erfolg noch großartiger machen. Und mir gehen da auch langsam die Superlative aus, weil das ist bemerkenswert. Und wir würden es ihm natürlich auch irgendwo wünschen, wenn man gerade im letzten Jahr so ein bisschen Pech hatte, dass es auf jeden Fall besser läuft. Und wenn ein Sieg dabei rausspringt, ist da auch keiner traurig
drüber. Wir drücken da definitiv allen, die da durchkommen, auf jeden Fall die Daumen. Auch natürlich Sepp van Marke von Cannondale Drapac. Der hatte ja in den letzten Wochen auch ja, ganz gute Form gezeigt. Bei Harelbeke auch gut unterwegs war er. Und dann ja machte sein Körper schlapp. Da hat er sich nämlich mehrfach übergeben müssen.
Ja, da ist alles einmal raus, was drin war, hat er selber gesagt. Er hat sich wohl auch noch von seinem Frühstück ausführlich verabschieden können. Und ja, das würde ich sagen, ist so eine typische Überlastungserscheinung. Und das zeigt eigentlich auch, was die Klassiker eben ausmacht. Das sind die härtesten Rennen, die wir so in unserem Kalender zu finden haben. Und wenn du da einen schlechten Tag hast, was Falsches zum Frühstück hast, dann rächt sich das halt wahnsinnig schnell. Und das ist so ein Übergeben räumt natürlich auch Kraft. Mhm. Deshalb war er dann auch nicht ganz vorne mit dabei. Aber Sepp van Marke muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, wenn man über die Favoriten redet. Der ist immer für eine Überraschung gut, auch wenn ihm in seiner Karriere der ganz, ganz große Erfolg noch fehlt. Aber ich denke, den kann er jederzeit auch mal einfahren. Wie gesagt, das ist ja immer tagesformabhängig und ich würde jetzt auch mal den beruhigten Magen auch als Tagesform zählen. Deshalb warten wir mal ab, was da so geht. Wie gesagt, noch nicht ganz von Erfolg gekrönt, aber ein dritter Platz bei Omloop Het Nieuwsblad. Da hat er auf sich aufmerksam gemacht und da geht, denke ich, noch mehr in dieser Saison.
Ja, vielleicht geht auch noch was für Alexander Christoph, der 2015 schon gewonnen, hatte sich ja dann auch jetzt bei den drei Tagen von Depanne nochmal wieder in Position geschoben. Gucken wir mal, ob es für ihn dann vielleicht läuft. Was hältst du von Oliver Nesen?
Der ist so ein kleiner Geheimtipp, den habe ich da ja so nicht umsonst noch mit reingenommen. Der zeigt sehr konstante Leistungen, war bei vier Klassikern bislang am Start, dreimal in den Top Ten, hat auf jeden Fall Außenseiterchancen, hier die Großen ganz doll zu ärgern. Der ist auch so ein bisschen aus dem Schatten gekommen, fährt erst seit dieser Saison für AG Deseur und war eben bei E3 Harelbeke schon Dritter, davor bei Dwarsdorf Landeren Sechster und Kurne Brüssel Kurne Achter und eben bei Omloop Het Nieuwsblad auch Siebter. Also der fährt immer da vorne mit rum und warum soll's nicht, wenn die anderen vielleicht schwächeln, er sein, der dann der lachende Sieger am Ende ist. So mein kleiner Geheimtipp auf jeden Fall, auf den muss man achten und den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Der könnte so ein bisschen die Klassikerhoffnung bei AG Deseur werden.
Peter Sagan ist der Titelverteidiger, vielleicht schlägt er auch wieder zu, hat er ja gesagt, das hatten wir eben auch gehört, nach Gent-Wevelgem, dass er noch motivierter ist, wenn er nicht gewinnt, dass er einfach hungrig bleibt und dann natürlich nach dem nächsten Sieg greift. Wenn wir nochmal in die Historie gucken, 3 Siege, das ist das Maximum, was bisher eingefahren wurde bei der Flandern-Rundfahrt. Achiel Busset, 40, 41 und 43, der hat da dreimal gewonnen. Fiorenzo Magni aus Italien, 49, 50 und 51 siegreich, vor allen Dingen dann auch immer jeweils dreimal in Serie. Eric LeMond, 1970, 72 und 73. Johann Messeo, 1993, 95 und 98, also auch ein Belgier. Tom Boonen, der Belgier, 5, 6 und 12 dreimal gewonnen. Und Cancellara, der Schweizer, 2010, 2013 und 2014 erfolgreich bei der Flandern-Rundfahrt. Und auch in diesem Jahr, du sagtest es ja vorhin, die Anstrengungen der Radsportler, die sind unheimlich groß, geht's ja wieder über fast 260 Kilometer.
Ja, und da warten dann eben diese berühmt-berüchtigten Hellingen und auch die Kopfsteinpflasterpassagen, wobei sich die auch manchmal mit den Hellingen eben doppeln. Und ich denke, die man am ehesten kennt, sind der Eau de Quarmont. Da hat Sagan letztes Jahr das Rennen entschieden. Der Paterberg, denke ich, da auch noch zu nennen, die jeweils mehrfach befahren werden und so die größten Hürden sind. Und diese Hellingen, das sind ja die kurzen, knackigen Anstiege, die richtig, richtig wehtun. Und die stellen sich da eben in den Weg. Also es ist nicht nur die Länge dieses Rennens, sondern auch einfach das, was da auf die Fahrer wartet. Ganz, ganz viele böse, knackige Anstiege, die wirklich auch teilweise nur 2,2 Kilometer sind, aber dann eben auch teilweise maximal 22% Steigungen haben, wie zum Beispiel der Koppenberg, der im Durchschnitt auch 11,6% steil ist. Also das ist wirklich richtig, richtig fies, gerade wenn man dann schon 240 Kilometer in den Beinen hat und dann kommt eben nochmal der Quaremont zum dritten Mal und der Paterberg zum zweiten Mal und ja, da muss man schon leidensfähig sein und deshalb geben da auch regelmäßig Dutzende Fahrer auf bei diesen Rennen, weil es einfach unfassbar schwierig ist, da wirklich durchzukommen.
Und damit biegen wir ein auf die Flamme Rouge der heutigen Ausgabe von Radio Tour auf meinsportradio.de. Wir haben also setzen zum Zielsprint an und blicken natürlich dann auch nochmal voraus auf dieses 13. World Tour Rennen der Saison, das 5. Eintagesrennen nach Cale Evans Great Ocean Road Race zum Start der Saison, dem Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche und Mailand San Remo. Also dann die Flandern-Rundfahrt am Wochenende. Leg dich mal auf einen fest, wer gewinnt aus deiner Sicht?
Jetzt am Wochenende, ja. Oh, das ist ganz schwierig. Ich glaube, Peter Sagan wird Van Avermaet seinen Lauf ein bisschen kaputt machen. Der hat jetzt zwar schon seine Siege eingefahren, der Peter Sagan hat ja auch schon 3, aber ich denke, die Klassikerrechnung hat er dieses Jahr noch offen und der wird alles darauf legen, jetzt hier seinen größten Sieg in dieser Saison, den größten auch dann für Bora Hansgrohe natürlich einzufahren. Deshalb denke ich, Peter Sagan wird es machen, vor Greg Van Avermaet.
Ich würde Tom Boonen einfach die Daumen drücken, im vorletzten Rennen seiner Karriere dann doch mal nochmal zuzuschlagen, weil ich nicht glaube, dass er bei Paris-Roubaix gewinnt.
Ja, aber das wäre natürlich die Cinderella-Story, wenn Tom Boonen dann Paris-Roubaix gewinnt. Natürlich drücken wir ihm alle die Daumen. Er ist ein großartiger Fahrer, hat auch so viel für den Radsport getan, für den Ruf des Radsports. Und wünschen würde ich es mir auf jeden Fall. Aber ich würde es natürlich auch John Degenkolb gönnen. Aus deutscher Sicht ist man da natürlich auch immer ein bisschen Radsport-Patriot und hofft, dass der Deutsche da dann ganz oben steht. Also die Palette ist groß, aber ich denke doch, dass Peter Sagan es macht und wünsche mir aber auch Tom Boonen, auf jeden Fall.
Gönnen würde ich es auch allen, aber wir werden es überprüfen, natürlich in der Sportshow auf meinsportradio.de und auch hier dann bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de mit Lukas Kruse und mit Malte Asmus.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.